Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 5. April 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich führe heute wieder durch die Sendung. Wir streamen heute, wie ihr merkt, schon am Mittwoch wegen Ostern. Schön, dass ihr trotzdem dabei seid. Wir haben natürlich wieder spannende Themen für euch mit dabei und auch die What the Fuck News, den Nerd-Geburtstag und die Quizfragen der Woche. Diskutiert werden die Themen heute von Volker Zota, unserem Chefredakteur, und von Marc Mantel, Redakteur aus dem Hardware-Ressort, der heute Malte vertritt. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hi.
Kurzen Themenüberblick, was heute auf uns zukommt. Zuerst sprechen wir über das Deutschland-Ticket, das seit dieser Woche gekauft werden kann. Dann sprechen wir über Handheld-Gaming, weil Asus seinen ersten Handheld-PC Ally vorgestellt hat. Und zum Schluss feiern wir noch 50 Jahre Handy. Eure Fragen könnt ihr wieder fleißig im Chat stellen. Wir schauen da immer drauf und gehen zwischendrin immer wieder drauf ein. Würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein ins erste Thema, und zwar dem Deutschland- bzw. 49-Euro-Ticket. Das kann seit Montag gekauft werden, nachdem der Bundesrat am vergangenen Freitag der Einführung zugestimmt hatte. Ab dem 1. Mai kann es dann deutschlandweit im ÖPNV und Regionalverkehr genutzt werden. Marc, Volker, werdet ihr euch denn das Deutschland-Ticket kaufen?
Also, Marc hat, glaube ich, schon erzählt, ne? Bei mir ist kurz, noch nicht. Ich gehe davon aus, dass meine Tochter es aber wahrscheinlich irgendwann kaufen wird.
Ich habe es über Umwege gekauft. Also ich hatte eigentlich in unserem schönen Hannover ein tolles Abo, so ein monatliches Abo, übers Jahr gebucht, also ein Jahr lang Gültigkeit. Eigentlich sollte das umgestellt werden. So war die ursprüngliche Ansage, kam sogar per Brief. Schön gesagt, keine Sorge machen, wird schon alles, blablabla. Und dann am Sonntag proaktiv mal auf die Webseite des GVH geschaut, also unser Verkehrsverbund hier. Und dann stand da, man muss das manuell umändern, bitte online und ganz, also überhaupt gar nicht irgendwie in der Filiale oder per Brief oder per Mail oder sonst was. Ja, und wie sich herausgestellt hat, funktioniert das momentan nicht wegen eines wahrscheinlich Ransomware-Angriffs.
Ach je.
Ja, stimmt. Ja, die Östra ist da betroffen gewesen, hieß es, ne? Und damit dann, denke ich, GVH und so weiter. Ne? Das ist natürlich Pech in dem Moment. Aber hast du es denn geschafft?
Noch, ja, oder? Also.
Jetzt kommt die eigentliche Geschichte.
Ja, ich wollte mich am Sonntag dann registrieren, weil man sollte das ja dann online machen. Da kam halt einfach keine Bestätigungsmail und es kam auch keine Info über irgendwas. Die Hatz, also eine Lokalzeitung, die hat dann irgendwann geschrieben, ja, die wurden angegriffen, das funktioniert gerade alles nicht. Keine Info von der Östra oder vom GVH selbst. Die kam dann irgendwann am Montag und dann habe ich kurzerhand, weil ich das Ticket am im Mai dringend brauche, man könnte das bis zum 10. buchen, beziehungsweise kann man das Abo umändern, weil ich das dringend brauche und sonst bei meinem Pfingstwochenende ordentlich draufzahlen werde, habe ich dann kurzerhand mein Abo gekündigt. Das geht ja, wenn man schon über ein Jahr drin ist, da gibt es ja diese tolle Gesetzesänderung, und dann über die Deutsche Bahn gebucht.
Ah, quasi das Gesetz für faire Verbraucherverträge, ne? Ist das das?
Ja.
Sehr schön.
Also über die Bahn übrigens sehr einfach. Also die App anmachen, bezahlen und dann hat man es direkt in der App-Ansicht.
Aber ja, dann ist das Problem jetzt, dass du hattest, ist aber jetzt so ein spezielles von unserem Verkehrsverbund hier. Also ja, weil die ein technisches Problem haben. Also es hat jetzt nichts mit dem Deutschland-Ticket.
Genau, ja, ganz wichtig.
Ja, genau, also das ist zwar auch ärgerlich und es betrifft ja dann auch einige Leute hier, aber es ist dann kein grundsätzliches Problem. Was ich überlegt habe, als ich das gelesen habe, könnte das ein Problem werden, dass es nur quasi online eigentlich gekauft werden kann. Also es geht ja anscheinend auch in Kundenzentren, aber dann darf man da wiederum irgendwie nicht bar zahlen. Also darf man schon, aber dann muss man es ein Jahr im Voraus alles schon bezahlen. Also irgendwie hat sich das für mich alles so angehört, als ob das nicht so ganz zu Ende gedacht wäre, weil das schließt ja einige Leute dann aus. Also wenn man es nur rein digital eigentlich.
Also das Ding ist ja, es ist ja explizit als Abo gedacht und beim Abo braucht man halt diese vorlaufende Zahlungsmöglichkeit, was beim Barbezahlen ja.
Naja, klar.
Schwierig ist. Und dazu kommt natürlich noch was, ne? Ich meine, das letzte Mal gab es ja einen riesen Run auf diese Geschichten. Das hieß dann ging plötzlich auch nichts mehr. Wenn man das alles vor Ort macht, hast du riesige Schlangen, alles verstopft. Und dann ist natürlich schon nachvollziehbar, warum man versucht, das sowieso digital abzuwickeln. Abgesehen von dem Hinweis, den Marc gerade natürlich eh genannt hat. Aber stell dir vor, die Leute würden da alle Schlange stehen, irgendwie in so einer ÖPNV-Filiale und dann fangen die da alle an, ihre ganzen IBAN-Daten etc. auszupacken und dann da einzutragen und so. Ich glaube, das würde ziemliches Chaos geben. Deswegen kann ich verstehen, dass sie das so machen. Vielleicht ändert sich ja auch nochmal was. Und ja klar, das ist natürlich was tendenziell ältere Menschen insbesondere eher von der ganzen Sache ausschließt oder zumindest es denen erschwert. Ja. Wir müssen dann halt vielleicht die Verwandten und Kinder und Enkel und weiß ich nicht helfen, um das dann irgendwie zu bewerkstelligen. Aber es muss dann ja doch typischerweise auf dem Handy auch, ne, genutzt werden.
Oder ich habe irgendwas von irgendwie Chipkarten gelesen.
Auf dem Handy oder auf der Chipkarte.
Auf der Chipkarte, das Problem
ist, genau. Chipkarten sind halt Mangelware. Also ja. Wir in Hannover hatten ja eh nie eine. in Berlin, das kennt man das zum Beispiel. Aber zumindest in einigen Bundesländern wird es nicht direkt zum Start als Chipkarte geben.
Da, wo du das ansprichst mit den Bundesländern, da habe ich mich auch gefragt. Da gibt es ja in den verschiedenen Bundesländern teilweise spezielle Sonderregelungen. Irgendwie in NRW gibt es zum Beispiel noch ein Fahrradticket irgendwie für 39 € dazu oder ein Upgrade in die erste Klasse für 69 € und auch die Regelungen so für Schüler, Studenten, Azubis sind ja auch nicht einheitlich geregelt. Das macht es doch irgendwie alles schon wieder unnötig kompliziert, oder?
Ja, das können wir aber. Deutschland ist gut in kompliziert. Naja, zumindest, ja, also ist ja zumindest so, dass der Grundtarif ja nun deutschlandweit zumindest funktioniert. In allen, hoffen wir mal, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, beziehungsweise halt immer in der zweiten Klasse des Regionalverkehrs. Da gab es ja das letzte Mal auch schon bei dem ersten Anlauf, sage ich mal, diversen Hickhack und Diskussionen und dann doch ICE-Upgrade oder auch nicht oder IC-Upgrade und so weiter. Ich glaube, da kann man hoffen, dass es zumindest mal mit dem Grundtarif funktioniert. Alles andere ist dann halt Glückssache. Darfst das Fahrrad dann halt nur bis zur Landesgrenze mitnehmen, dann werden die da alle rausgeworfen.
Das Problem ist ja beim Fahrrad, das ist ja in vielen Städten generell tagsüber zu den Stoßzeiten verboten, einfach damit der Platz dann zum Beispiel, wenn die Leute zur Arbeit pendeln, dann vorhanden ist. Da ist ja jetzt der ÖPNV nicht einfach darauf ausgelegt, dass jetzt die vielen Leute kommen und dann jeder noch ein Fahrrad mitnimmt. Ich glaube, das wird sich dann einfach irgendwann zeigen, wie hoch der Bedarf ist und dann könnte es vielleicht immer angepasst werden.
Okay.
Bin auch sehr, sehr es gibt gespannt. Aber auch das Gegenbeispiel, ein paar Städte. Also da würde sich vielleicht sogar irgendwann ein Vergleich lohnen, da haben wir schon auf der Arbeit drüber gewitzelt, bieten quasi Boni an, dass man zum Beispiel in der Woche Freiminuten mit den öffentlichen Fahrrädern hat, also die man buchen kann, dass man zum Beispiel 100 Minuten damit ein Rad fahren kann, wenn man das Deutschland-Ticket über die bucht.
Und wie wird das gemessen?
Also bisher gab es halt die Ankündigung, sind ja noch ein paar Wochen hin.
Ja, aber finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Warum denn nicht?
Das Ticket läuft ja über die ÖPNV-App, wenn man das lokal bucht. Und darüber dann einfach die Integration von den öffentlichen Fahrrädern.
Kann ja gut sein, dass das je nachdem, ne, wie die App ausgeschaltet ist, das sowieso schon integriert hat. Dann kann man das natürlich auch gemeinsam. Ja, genau. Dann kann das ja so abgerechnet werden. Finde ich durchaus nicht schlecht. Also ich meine, ansonsten ist natürlich die Frage, ist jetzt bei dem Preis und dem Abo-Modell und so, wird das den gleichen Run geben, wie wir es letztes Jahr hatten oder auch nicht? Und ich glaube, davon wird es auch viel abhängen und die haben vielleicht gedacht, ein bisschen vorbauen. Außerdem kann es natürlich nicht schaden, wenn man die Leute mehr an diese Angebote gewöhnt, ne? Damit da halt auch mehr in die Nutzung geht, weil bei uns stehen die Roller noch ziemlich viel in der Gegend rum, habe ich so das Gefühl. Und die Fahrräder, ich glaube, die Roller werden noch häufiger genutzt als die Fahrräder, aber ich glaube, in Hannover gibt es einfach inzwischen zu viele von diesen Rollern. Das könnte es vielleicht sein, deswegen stehen so viele rum, möglicherweise.
Vielleicht bald nicht mehr, wenn hier Abstimmungen wie in Paris gemacht werden.
Ja, das könnte natürlich sein.
Vielleicht war das der Startschuss in Paris und jetzt werden die überall eliminiert.
Ich bin gespannt. Schauen wir mal.
Aber zurück ja, sorry.
Nee, alles gut. Nee, ich wollte nur noch was, also Mikromobilität nach vorne bringen, finde ich auf jeden Fall durchaus sinnvoll. Ich will die Roller ja nicht loswerden, es stehen halt nur viele rum oder liegen rum.
Ja, im Weg.
Ja.
Nochmal zum Deutschland-Ticket. Was erwartet ihr denn? Glaubt ihr, dass das nochmal so einen Run überhaupt da drauf gibt? Weil wenn das so wäre wie letztes Jahr, dann hätte ich ja Bedenken, dass das Bahnnetz das überhaupt nicht packt. Wenn da jetzt so viel mehr Leute plötzlich ÖPNV nutzen würden. Aber was habt ihr da für eine Einschätzung? Glaubt ihr überhaupt, dass das so viele mehr Leute nutzen werden?
Also letztes Jahr war das ja vor allem attraktiv, weil es nur 9 Euro gekostet hat. Und dann auch im Sommer, also für viele Leute auch innerhalb der Sommerferien oder Semesterferien. Und dann konnte man halt einfach mal für 9 Euro, das ist ja wirklich nicht viel, durch komplett Deutschland, die berühmte Sylt-Geschichte. ich glaube, bei 49 Euro wird das jetzt halt erstmal, ich glaube, das wurde auch im Chat so gesagt, natürlich für die Leute sein, die ein Abo jetzt generell haben für ihre Stadt, auch in meinem Fall. Das ist halt einfach schon mal günstiger als das bisherige Standard-Abo. Also ich zahle jetzt einfach weniger und kann mehr nutzen. Dafür ist das echt extrem gut. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass Leute das halt eher dann buchen, wenn sie es gerade brauchen. Also wenn sie gerade mal 2 Wochen haben oder so, wo sie ein bisschen rumfahren wollen. Dann einfach für einen Monat das 49-Euro-Ticket buchen und dann wieder deabonnieren. Weil ansonsten ist es halt für 49 Euro zu teuer, um es einfach mal nebenbei laufen zu lassen für viele.
Ich glaube, würde ich sehr, sehr ähnlich sehen. Also ich glaube auch, der Preispunkt ist jetzt schon mal ein anderer. Generell diese Idee mit dem Abo, das ist halt eher was für Leute, die sowieso pendeln. Und bei den anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass das diesmal nicht ganz so einen Run auslöst. Aber hey, manchmal wundert man sich ja dann doch. Ich meine, es geht ja auch jetzt wieder Richtung Sommerferien. Aber warum sollte man dann schon alles im Mai buchen, ne? Die meisten würden dann wahrscheinlich, wenn es so einen Run geben sollte, vielleicht dann doch eher im Juli und August die Buchung vornehmen. Und dann wird es vielleicht wieder voll auf den Bahnsteigen. Schauen wir mal. Bin gespannt, ob wir wieder solche brillanten Bilder sehen wie im letzten Jahr, wo man kaum noch draufstehen konnte auf dem Bahnsteig.
Ich gucke hier gerade mal in den Chat. Schreibt Lord Nord, schreibt, das Ticket ist ganz klar auf Pendler ausgelegt. Habt ihr ja auch quasi gerade schon gesagt.
Aber es ist auch so insofern schön, wenn halt Pendler dann mit den Öffis fahren, dann sind halt auch die Straßen nicht mehr so voll. Und dann profitieren halt auch Leute, die das nicht direkt nutzen.
Mhm. Aber dann schreibt auch Stefan 4711, dass das für Leute, die ländlich wohnen, halt total unattraktiv ist. Wenn es da halt kein ÖPNV gibt, kannst du halt auch nichts nutzen, ne?
Nee, auch wenn, also klar, ich würde es aber auch nicht buchen, natürlich. Oder käme nicht auf die Idee, wenn ich keine Bahn in der Nähe hätte. Aber ich glaube schon, gerade die Leute aus dem Umland, für die ist das möglicherweise schon attraktiv, weil für die halt sonst, wenn sie nicht gerade sowieso in Fernverkehr einsteigen müssen, halt die Abos bisher teurer waren. Also ich glaube schon, dass das für viele Leute eben interessant genug ist, auf jeden Fall. Aber klar, vor allem dann eben in der Abo-Form, ne? Wenn ich das nur einmal nutzen will, dann lohnt sich es in der Regel, glaube ich, nicht so. Und wie gesagt, Marc meinte ja schon, ne? Von den 9 Euro ist es natürlich weit weg.
Das stimmt. Also das Nonplusultra ist ja für die Leute, die über Grenzen hinweg, also diese Zonengrenzen hinweg pendeln müssen. Also quasi alle Ballungsgebiete, wo man dann nicht stadtnah wohnt, einfach vielleicht auch aus Preisgründen, wo man dann bisher über 2 Grenzen, also 2 Zonen hinweg fahren musste, da hat man jetzt halt mindestens eine Halbierung beim Preis in der Regel. Mhm. Das ist natürlich also die beste Inflationsausgleichspauschale, wie man das nennen möchte, überhaupt.
Ja, immerhin etwas, ne? Also ich hätte ja gehofft, dass so ein Ticket, wenn es halt günstiger gewesen wäre, vermutlich nur, dass dann halt auch ein paar Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen, wenn man einfach sagt, das ist jetzt so viel günstiger, dass man das dann nutzt. Aber das, ich glaube, dafür ist es wahrscheinlich doch immer noch zu teuer, oder?
Würde ich zumindest auch vermuten, dass das also zumindest für die wenigsten Leute dann in Frage kommt, dass sie dann tatsächlich umsteigen.
Aber es ist jetzt das Schöne, immerhin probieren wir es mal aus und dann kann man halt schauen, wie es ankommt, wie es genutzt wird, wie die Auslastung ist und dann kann man es immer noch anpassen.
Also hast du die Hoffnung? Hast du die Hoffnung, dass es angepasst wird?
Bis nächstes Jahr gibt es das 39,50-Euro-Ticket. Das ist dann der nächste Anlauf fürs nächste Jahr. Mal gucken.
Ich bin gespannt. Aber dabei haben sie sich das doch irgendwie eher offen gehalten, dass das eher teurer wird noch.
Ja, wahrscheinlich.
Deshalb heißt es ja auch nicht offiziell 49-Euro-Ticket, sondern Deutschland-Ticket, damit der Preis immer sich ändern kann.
Ja, clever gemacht. Preiserhöhung direkt einkalkuliert.
Hier werde ich verbessert von CatPick 7. Endlos günstiger als ÖPNV auch so schon, wenn man beim Auto die Gesamtkosten betrachtet und nicht nur den Sprit. Das mag sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das schon deutlich, ja, deutlich größerer Unterschied sein müsste, weil man dann doch ein bisschen vielleicht bequem auch ist. So, das Auto steht dann direkt vor der Tür. Ich glaube, da braucht man vielleicht ein bisschen größeren Anreiz. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich bin kein Autofahrer und kein ÖPNV-Fahrer. Ich fahre Fahrrad. Deshalb bin ich vielleicht
vorbildlich
auch falsch.
Sehr gut, sehr gut. Was sprechen wir überhaupt mit dir über dieses Thema?
Ja, sorry. Ich bin die Falsche.
Gibt ja auch manche Leute, also manchmal wird das Auto ja auch noch für andere Dinge gebraucht. Ne? Also mal zweckgebunden, mal halt einfach nur aus, wie du sagst, Bequemlichkeit. Und da hat man dann diese berühmten E-Da-Kosten. Das Auto ist dann eh da und man ist dann bequem. Und klar ist es so, dass man Versicherungen und Steuern und so weiter aufs Auto nochmal zahlt. Aber je nachdem, welchen Nutzungsgrad ich habe, ist es dann doch praktischer, ne? Vor allem, wenn ich flexibler bin. Es sei denn, ne, Mikromobilität, wir hatten eben die Roller schon. Aber Einkaufen mit dem Roller, ich habe schon Leute gesehen, die sind mit ihren Taschen und dem Roller umgefallen. Ist auch nicht so lustig gewesen. Ist vielleicht auch nicht der ideale Ansatz. Sonst kommen wir gleich zu Lastenfahrrädern wahrscheinlich. Mal gucken. Aber eigentlich wollten wir über das Deutschland-Ticket sprechen.
Ja, hat denn noch jemand was zum Deutschland-Ticket zu sagen? Möchte noch jemand was loswerden? Mir fällt gerade ein, eben hat noch ein Kollege eine Mail geschickt, der darauf hingewiesen hat, dass nicht alle Regionalbahnen im Deutschland-Ticket mit inbegriffen sind. Es gibt wohl auch Regionalbahnen, die vom DB-Fernverkehr betrieben werden und die darf man da nicht fahren. Das muss man aber dann anscheinend speziell nachgucken.
Das also, ist halt das, ja. Die Situation, die gab es auch schon bei dem 9-Euro-Ticket, dass ein paar ICs benutzt werden konnten, weil sie dann als Regionalexpress galten und ein paar Regionalexpresse dann andersherum, dass man die nicht nutzen konnte. Das sind aber zum Glück die Ausnahmefälle und die Leute, die dann da betroffen sind, die werden das in einem Normalfall entweder schon wissen oder schnell drauf kommen und dann das halt beim nächsten Mal wissen. Aber natürlich, sehr suboptimal.
Aber Stress kommt auf jeden Fall. Die Diskussion.
So, ja. So, dann würde ich jetzt sagen, wir einigen uns darauf. Grundsätzlich eine gute Idee mit dem deutschen Ticket. Gut, dass es mal ausprobiert wird. Aber gibt natürlich noch die ein oder andere Sache, die verbessert werden könnte. Dann sage ich einmal, wir beenden das Thema. Oder möchte noch jemand was loswerden? Nee. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit unserer ersten Rubrik.
Die What the Fuck News der Woche.
Genau, mit der machen wir jetzt weiter. Und die hat heute den schönen Titel: Tote Vögel als Schlagflügeldrohnen fallen weniger auf. Diese Meldung ist schon ein bisschen älter, aber ich fand, die passt zu gut in unsere Kategorie, als dass ich die nicht irgendwie noch zeigen könnte. An der New Mexico Tech University hat nämlich ein Forscherteam eine Schlagflügeldrohne gebaut, die zur Hälfte aus toten, ausgestopften Vögeln besteht. Ich habe da auch noch ein Video für euch. Moment, ich muss einmal ganz schnell meinen Bildschirm teilen. Das sieht auch halt einfach sehr interessant aus.
CatPix7 fragt schon, was ist eine Schlagflügeldrohne? Wird man, glaube ich, gleich sehen.
Das seht ihr gleich. So, Achtung, es geht los.
Genau, die schlägt Vögel, sehr gut. Genau, das ist, ja.
Also ich finde ja, das sieht auch so ein bisschen aus, als ob ein Zombie durch die Luft fliegt, was es ja quasi irgendwie auch ist.
Immerhin verstehe ich jetzt, was eine Schlagflügeldrohne ist.
Ja, also, das sieht, also
eine das ist, Drohne, mach mal den Ton aus, dann können wir drüber reden.
Ach so, du hörst den Ton, oh Gott, ja. Nee,
ihr habt den Ton gar nicht gehört.
Nein, wir haben es nur gesehen, zum Glück. Ich glaube, der Ton ist bestimmt nicht so schön, kann ich mir vorstellen.
Nee, ist Musik gewesen.
Aber ein bisschen spooky ist das durchaus.
Ja.
Ja, definitiv. Also,
aber sie schlägt mit den Flügeln.
Und die Idee ist,
Wo
soll man das einsetzen?
Also natürlich ist erstmal so, dass die Drohne nicht so auffällt. Aber es ist angeblich nicht zu Spionagezwecken gedacht, sondern sie nennen es ein naturfreundliches Drohnenkonzept, mit dem Tiere unauffällig in freier Wildbahn beobachtet werden sollen.
Ich bin nicht so sicher, ob das unauffällig ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass Vögel sehr gut erkennen, dass das nicht normal ist, was der tut, ja, und einen großen Bogen darum tun.
Aber das Ding ist aber auch halt noch nicht ausgereift. Das kann man anscheinend noch nicht gezielt steuern. Und das ist, glaube ich, essentiell, dass das eigentlich funktioniert.
Naja. Ja, der Witz, ja, okay. Mich erinnert das total an dieses andere fürchterliche Video, wo so eine Katze aufgespannt ist auf einer Drohne und dann so rumfliegt. Also nicht als Schlagflügelkatze, aber das fand ich auch ziemlich gruselig. Ich glaube, es ist auch gerade hier im Chat erwähnt worden, ne? Genau. Wir Hacken Live hat das gerade erwähnt. Mit der toten Katze. Das ist auch ziemlich gruselig gewesen. Es ist ungefähr genauso unauffällig wie diese Schlagflügeldrohne, zumindest im Moment, würde ich sagen.
Aber warum würde man denn eine Katze da drauf bauen?
Weil man.
Also bei einem Vogel kann ich ja noch verstehen, dass das dann halt unauffälliger wirken soll, aber eine Katze fliegt ja normal nicht.
Nicht so weit jedenfalls. Ich finde es ziemlich, ich finde es ein bisschen gruselig, muss ich zugeben. Wobei ich bild mir ein, es gibt so Schlagflügel. Geschichten auch, meine ich, von Festo. Festo ist doch einer dieser Hersteller, die immer wieder mit so von Bionik und Biologie sozusagen inspirierten Dingen, auch mit so einem Greifrüssel und sowas, auf der Hannover Messe, ne, Industriemesse, aufgetreten ist und Sachen gezeigt hat. Und ich meine, die hätten auch ein libellenartiges Ding und auch eine Art Vogel gehabt, der tatsächlich durch Flügelschlagen geflogen ist. Und der konnte das besser als dieser Zombie-Schlagflügel-Drohnen-Vogel. Was für ein
Also Wort. An der nächsten Heiße schaust du mit Oliver Binte. Der kennt sich besser aus.
Ja, der kennt sich sehr. Der müsste das besser wissen als ich. Also ich meine, Festo ist das, die das immer machen. Da gibt es ganz bekannte Sachen, die gemacht haben. Richtig, richtig cool. Das machen die aber vor allem natürlich als Marketinginstrument. Also, weil die anderen Roboter sind halt Industrieroboter, die so machen. Ja, schön, hübsch.
Ja, wollte ich euch mal zeigen.
Danke.
Aber dann machen wir jetzt seriös weiter mit unserem zweiten Thema. Und zwar mit dem Handheld-Gaming. Asus steigt nämlich in den Markt für Handheld-PCs ein und hat diese Woche angekündigt, den Handheld-PC namens Ally auf den Markt zu bringen. Der soll vor allem Schwächen des Steam Decks ausbügeln. Marc, du bist da ja Experte. Was ist denn da neu und vor allem auch besser an diesem Asus Ally? Wir haben auch ein Bild noch dazu. Moment, das könnten wir noch einmal kurz teilen, dass man sich was drunter vorstellen kann, wenn du darüber sprichst.
Und es ist vor allem schneller. Also das Steam Deck wurde vor allem kritisiert wegen des Displays. Also es ist zum einen nicht sonderlich hochauflösend mit 1280 x 800 Pixeln im 16:10 Format und hat halt nur 60 Hertz, also heutzutage doch eher wenig für Gamer. Und das Modell, was wir jetzt gerade sehen, hat ein 1080p Display, also 1920 x 1080 mit 120 Hertz. Optional kann man es auf 60 Hertz runterstellen, also schon mal deutlich besser. Ist leuchtet heller, also wenn man gerade draußen unterwegs spielt, durchaus nützlich. Hat vermutlich noch ein bisschen bessere Farben. Ansonsten ist der Prozessor, der drin steckt, von AMD sehr, sehr, sehr wahrscheinlich deutlich schneller. Also Asus sagt, ich bin eine deutsche Kartoffel, ich sage Asus.
Ich war mir nicht sicher, wie ich sagen soll. Ich habe es in Englisch ausgesprochen.
Also Asus sagt in dem 15-Watt-Modus, was in der Regel so die obere Grenze für so ein Handheld-Gerät ist, 50% schneller. Man kann es auch auf 35 Watt hoch beschleunigen. Hat dann natürlich keine Akkulaufzeit wahrscheinlich. Dann sogar doppelt so schnell.
Okay, ja. Spannend. Tatsächlich ist es ja in der Tat so, ne, weil man bedenkt, heutzutage hat jedes Handy schon 90 Hertz oder teilweise 120 Hertz und insbesondere auch eine höhere Auflösung. Da ist das beim Steam Deck natürlich echt so ein bisschen... Naja, fand ich ein bisschen mau tatsächlich. Andererseits geht es natürlich darum, kann ich gut darauf spielen? Brauche ich die Auflösung tatsächlich, wenn ich das so auf, weiß ja nicht, wie dicht man da dran sitzt, so auf Handarm, also auf Armlängenentfernung ja gefühlt. Aber trotzdem ist es natürlich schön, dass da mal ein weiterer Schritt erfolgt. Ne? Wie ist das? Konkurrenz belebt ja auch vielleicht, mal gucken.
Das Ding ist ja, Valve, also die Firma hinter Steam und dem Steam Deck, die haben natürlich sehr genau, ich sag mal, kalkuliert zwischen Kosten, Geschwindigkeit, Nutzen. Und vor allem die niedrigere Auflösung erfordert dann weniger Grafikleistung, um quasi schöne Grafik darzustellen. Das Display ist an sich nicht so teuer. Die Akkulaufzeit dadurch steigt. Das ist natürlich so, es erreicht so einen Preispunkt dafür 120 Euro. Das ist natürlich einfach sehr, sehr schön, weil doch noch einigermaßen einsteigerfreundlich. Das ist natürlich so ein schönes Gesamtpaket, sag ich mal. Es gibt aber halt auch einige Menschen, die wollen einfach mehr, die auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und für die ist dann halt sowas. Wie teuer das letztendlich ist, wird es dann müssen wir abwarten. Unspannend wird natürlich die Akkulaufzeit. Also die Leistung kommt ja von nicht von nix.
Was tippst denn du, was das Ding kosten soll? Oder also so ein educated guess? Wahrscheinlich also, deutlich teurer als die 400 Euro, ne?
Ja, 420 Euro, da die Konfiguration ist ja auch mit eMMC-Speicher, also günstigen Flash, und dann nur 64 GB. Ich denke mal, sowas wird Asus gar nicht erst anbieten. Realistisch vielleicht 800 Euro für die günstigeren Konfigurationen, falls überhaupt mehrere kommen. Vielleicht machst du auch einfach nur eine. Mhm. Problem ist ja, was heißt das Problem? Aber der Unterschied ist ja auch natürlich, Asus verdient nicht an Software mit. Valve hat natürlich was davon, wenn sich SteamOS verbreitet, die Leute noch mehr Spiele kaufen, weil sie dann halt mehr unterwegs spielen können. Dann finanziert sich das quasi ein bisschen quer gegen, genauso wie bei der PlayStation, Xbox das einfach immer ist. Und den Punkt hat also Asus einfach nicht.
Aber was ich mich immer frage, beim Steam Deck ist ja noch relativ klar, da hat man so ein bisschen das Gefühl, Ziel ist auch Nintendo, ne, da für die PC-Gamer so ein bisschen in die Richtung zu gehen, mehr Auswahl zu haben und so weiter. Aber an wen richtet sich jetzt so ein Gerät? Ich meine, das ist jetzt deutlich höhere Spieleleistung, die ich dann bekomme, aber ja längst nicht die Spieleleistung, die ich bei einem Gaming-Notebook oder bei einem Gaming-PC habe. Also an wen richtet sich das? Gut betuchte Leute, die auch unterwegs nicht von den PC-Titeln lassen können, oder wie?
Vermutlich. Also das Steam Deck hat auf jeden Fall gezeigt, es gibt halt einen Markt für Leute, die wollen unterwegs PC-Spiele spielen oder auch sowas nutzen für Emulatoren. Also auf dem Steam Deck kannst du ja alles Mögliche spielen. Mhm. Das wird da vielleicht wahrscheinlich auch funktionieren. Dann muss man halt nicht irgendwie drei verschiedene Systeme bei sich unterwegs haben oder irgendwie zu Hause rumliegen oder sonst was, sondern man kann halt alles von einem Gerät aus spielen. Und es hat sich halt auch gezeigt, die Leute, die dann erstmal durch das Steam Deck irgendwie in Berührung kommen mit dem ganzen Thema Handheld, die sagen dann irgendwann, ja, warum nicht was Schnelleres, auch wenn es mehr Geld kostet.
Und, kaufst du so ein Ding?
Nee. Ich hab ein Steam Deck.
Aha.
Aber tatsächlich, zu Hause nutze ich das tatsächlich fast gar nicht. Ich wusste vorher gar nicht selbst so, wie das so, ne? Also ich habe mich überraschen lassen, wie ich das selbst so finde. Aber es ist halt für unterwegs sehr, sehr praktisch. Also einfach mal eine Zugfahrt, dann 2 Stunden lang ein Steam Deck und dann hat man die halt ruckzuck um.
Na, okay.
Ich hätte hier noch die eine oder andere Frage aus dem Chat gerade. Der User Niemand fragt, was für ein System soll denn da drauf laufen?
Das ist, also ich vermute System wie Betriebssystem, da läuft Windows 11 drauf, an sich auch Standard. Also wenn man diese Oberfläche, die man gerade im Bild sieht, schließt, dann hat man ganz normales Standard Windows 11 mit der Taskleiste unten. Asus hat aber halt diese eigene Oberfläche. Ich glaube, die nennen das Command Center. Und da kann man angeblich dann Spiele von allen großen Launchern aus starten, also Steam, Uplay, Epic Games. Und man hat dann auch so ein bisschen die Möglichkeiten zum Tuning, also zum Beispiel verschiedene Profile für die Leistung, aber nicht so detailliert wie beim Steam Deck, wo man zum Beispiel einfach die TDP, also die Maximalleistungsaufnahme von dem Prozessor ändern kann oder die Bildwiederholrate in 1 Hertz-Schritten. Ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und so Feintuning wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
So, dann fragt noch Carsten at Pangena, ob bei Asus auch was zu VR oder AR angedacht ist.
Also, weißt du das? Vermutlich getrennt von dem Thema betrachtet, angekündigt ist nichts. Zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte.
Haben die schon mal was zu VR eigentlich gemacht? Hat Asus schon mal irgendwas mit einer VR-Brille gemacht eigentlich?
Ich glaube nicht. Also es gab ja diesen Mixed Reality Run von Microsoft, als sie das gepusht haben. Da gab es ja quasi diese Standardplattform, die dann Hersteller so ein bisschen anpassen konnten und unter eigenem Namen verkaufen. aber ich glaube, Asus war nicht dabei.
Noch eine Frage, die ich dazu hätte. Gibt es denn schon vergleichbare solche Handheld-PCs oder ist das jetzt was komplett, also, oder nur dieses Steam Deck? Ich bin kein Experte, wie man vielleicht merkt. Aber gibt's da schon was Ähnliches oder ist es jetzt was komplett Neues oder das Beste?
Also es gibt den, ich glaube aus China kommt der, Aya Neo, falls man den so ausspricht. der ist halt wirklich in der Premium-Preisklasse, also da zahlt man vierstellig. Also Aya Neo Next und ein paar Geräte gibt's. Die gehen genauso eigentlich in die Richtung, halt Premium-Handhelds, wo aber dann auch wirklich nur Standard Windows drauf ist, soweit ich weiß. Und das Problem ist halt, es ist halt ein vergleichsweise kleiner Hersteller. Ich habe da immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Bauchschmerzen, aber ich bin da immer ein bisschen zögerlich, weil ich nicht weiß, wie ist der Langzeitsupport. Ich muss halt über den Hersteller die Treiber bekommen. Also es ist halt schon eine etablierte Firma, die kennt man von Grafikkarten, Mainboards. Mittlerweile macht sie alles Mögliche, also Monitore, Peripherie, auch komplett PCs, Notebooks. Und da sollte dann die Sicherheit doch schon ein bisschen größer sein.
Alles klar. Also Fazit zum... Sorry, Volker.
Es kam noch ein Hinweis, dass es wohl von Asus doch auch ein WMR-Gerät gegeben hatte, ne? Also das Windows Mixed Reality. Aber ich erinnern könnte ich mich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich angekündigt und nie groß verkauft, wie alle diese Geräte.
Es gab mal tatsächlich eine Vorstellung auf einer IFA, aber ich finde gerade spontan nichts, dass das wirklich groß gepusht wurde.
Ja, aber das ganze Thema ist ja irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, redet ja eigentlich heute kaum noch einer von, oder? Ein Wunder, dass du es eben noch wusstest.
Es gibt halt so ein bisschen den Nischenmarkt, also sieht man auch auf Steam. Also das ist ja 0, irgendwas Prozent der Steam-Leute haben überhaupt eine VR-Brille. Und ja, es gab halt niemals diese große Marktdurchdringung.
Ich glaube, da hat Sony mit PlayStation VR schon mit das Größte oder das Meiste erreicht, was man so erreichen konnte, vermutlich so als System-Seller, aber schwierig. Ja, Entschuldigung, Anna.
Ich wollte nicht. Ich wollte das Thema jetzt zumachen. Also ist in Ordnung, ja, dass ihr noch das losgeworden seid. Ja, als Fazit ist ein tolles Ding. Man weiß noch nicht so richtig, wie es mit der Akkulaufzeit ist. Und unser Experte Marc bleibt aber lieber bei seinem Steam Deck.
Das klingt so böse.
Naja, das ist jetzt deine Empfehlung quasi, oder
Marc was? Marc achtet auch aufs Geld. Offensichtlich.
800 Euro ist auch schon happig für so ein Spielding. Da kriegst du ja die PlayStation 5
also, billiger. Also, nagelt mich jetzt bitte nicht auf die 800 Euro fest. Also.
Doch, ab sofort 800 Euro. Der Preis ist gesetzt.
Alles klar. Dann sind wir jetzt mit dem zweiten Thema durch und gehen zur zweiten Rubrik über.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Der Nerdgeburtstag der Woche ist von Robert Bob Metcalf. Das ist der Ethernet-Erfinder. Der wird am Freitag 77. Vor ziemlich genau 50 Jahren hatte er die Idee zur Datenübertragung in einem Ethernet, wofür er gerade vor ein paar Tagen mit dem Turing Award ausgezeichnet wurde. Der Mann hat Electrical Engineering and Industrial Management am MIT studiert und hat schon damals sich mit der Frage beschäftigt, wie man Computer miteinander verkabeln könnte. Die Idee für das Ethernet soll er dann 1973 auf einer Serviette skizziert haben. Er hat dann auch ein Netzwerk entwickelt, das bis zu 256 Rechner verbinden sollte. Und dafür hat er dann auch den Doktortitel an der Harvard University bekommen. Er entwickelte das Ethernet dann weiter und es wurde 1977 patentiert. Später gründete er dann noch die Firma 3Com, die den ersten Ethernet-Adapter für den IBM-PC auf den Markt brachte. Noch eine ganz nette Anekdote vielleicht. Im November 96 schrieb Metcalf in der Zeitschrift InfoWorld, dass das Internet 1997 zusammenbrechen werde, weil Firmen die Datenpakete anderer Anbieter nicht mehr weiterleiten. Stichwort Netzneutralität. Als dann nichts passierte, musste Metcalf die Seiten seiner Kolumne essen.
Sehr schön. Nicht die Serviette, auf der er damals die Skizze gemacht hat.
Nee, die Kolumne nur. Ich habe noch ein Bild von dem Herrn. Da frage ich mich, da ist es. Wisst ihr, was er da in der Hand hat?
Ein handverdrahtetes irgendwas.
Ich hoffe nicht, dass das der erste Ethernet-Adapter war. Der scheint mir sehr unhandlich. Aber es sind auch sehr viele Kabel. So viele braucht man für Ethernet nicht. Keine Ahnung, was das genau sein könnte.
Ich habe es leider auch nicht rausgefunden.
Aber das letzte Mal hat der Chat total gut helfen können, als es um den BlackBerry ging. Vielleicht kann der Chat ja wieder helfen.
Das ging, da habe ich mich ja blamiert. Ja. Also ich meinte, das wäre ein Taschenrechner.
Er sieht schon ein bisschen aus wie ein Breadboard, das stimmt schon. Ne? Oder ne? Weil es aussieht, als wären die Sachen da einfach nur reingesteckt. Aber die Verdrahtung ist schon sehr, sehr wild. Meine Güte. Da steht auch irgendwas in klein mit Schreibmaschine geschrieben, aber kann man nicht so sehen. Genau. Ethernet-Adapter vom Großrechner. Keine Ahnung.
Genau.
Es ist übrigens lustig, dass die Leute immer alles auf Servietten schreiben angeblich. Diese Geschichte gibt es ja gerade aus den USA andauernd. Immer ist irgendwas Wichtiges auf Servietten geschrieben worden.
Macht eine gute
Story. Oder in Randspalten, wie Fermat seinen Beweis angeblich in Randspalte geschrieben hat damals.
Hat nicht irgendwie letztens auch irgendein Politiker irgendwas auf einem Bierdeckel? Was war da nicht auch irgendwas? Weiß ich nicht mehr.
Bierdeckel, Servietten, alles wichtig. Darf man nicht wegwerfen.
Genau, das war der gute Bob. Und dann kommen wir jetzt zu einem Thema, auf das ich mich schon die ganze Zeit freue. Und zwar zum Thema 50 Jahre Handy. Auch 50 Jahre. Weil auch vor 50 Jahren, am 3. April 1973, führte der Motorola-Ingenieur Martin Cooper das erste Mobilgespräch mit dem sogenannten Knochen. Davon haben wir natürlich auch ein Bild. Mit diesem riesigen Handy, rief er seinen Konkurrenten, den AT&T-Technikchef Joel Engel, an. Dafür hatte man da eine Basisstation auf einem Hochhausdach eingebaut und das Gespräch ging dann ins Festnetz in die AT&T-Zentrale. Dieses Telefon heißt, glaube ich, dass man es so ausspricht, Motorola Dynatec, wird es so ausgesprochen?
Ja, das kann gut sein, ja.
8000X. Das hat fast ein Kilo gewogen und war 25 Zentimeter lang. Wir haben hier noch ein paar schöne Bilder in diesem Beitrag.
Hatte dann ein eingebautes Zeitlimit, wie lange man telefonieren kann. Ja, weil man es nicht lange hochheben kann.
Und der Akku hat wahrscheinlich auch nicht lang gehalten.
Nee, dazu komme ich jetzt gleich hier noch. Erstmal hat es dann noch 10 Jahre gedauert, bis der Mobilfunk überhaupt für den Verbraucher zur Realität geworden ist. Hier dann. Da ein Bild. Weil es gab irgendwie so lange Probleme mit den Frequenzen für das Mobilfunknetz. Und erst 83 konnte dann das erste Mobiltelefon vom Verbraucher für schlappe 4.000 US-Dollar gekauft werden. Das wären heute 12.000 Dollar. Deshalb haben die sich wohl hauptsächlich an reiche Businessmen gewandt mit ihrem Dynatec 8000X. jetzt zum Speicherplatz. Das Gerät hatte Speicherplatz für 30 Kontakte und der Akku hielt 30 Minuten.
Gut, muss man sich kurz fassen. Auf jeden Fall die 30 Kontakte anrufen, schafft man vermutlich nicht.
Nee. In Deutschland hat das alles dann irgendwie noch viel länger gedauert und erst 92 wurden dann D-Netze mit GSM-Technik freigegeben. Diesen Knochen konnte man hier dann für 3000 D-Mark kaufen. In der Zwischenzeit wog er nur noch 500 Gramm und hatte Akku für 150 Gesprächsminuten. Das war schon ein bisschen besser. Immerhin. Dafür hat man zwar fast 10 Jahre später erst Zugriff gehabt, aber dann direkt mit 150 Gesprächsminuten.
Und deutlich im Preis gespart. Ist auch super.
Ja, 3000 Mark war schon auch immer noch.
Naja, aber ordentlich. Deutlich günstiger als vorher.
Das stimmt. Volker, du hast diese ganze Entwicklung live mitbekommen.
Ich muss dann jetzt auch weg.
Erzählen Sie uns mehr, alter Mann.
Danke dafür.
Nee, wann hattest du denn dein erstes Handy und was war das für eins?
Pass auf, tatsächlich, ja, ich fand das auch fies. Der schätzt sich das auch so, obwohl einer lacht. Sorry. Das ist gemein. Grr. Okay. Alles gut. Tatsächlich die Hälfte habe ich tatsächlich dieses Handy, das war mein erstes Handy. Ich habe es vorhin aus der Vitrine eines Kollegen geholt, da habe ich es ihm nämlich mal gegeben. Das ist ein Siemens S10D, eigentlich ist so eine kleine Stummelantenne, eigentlich ist aber leider abgebrochen oder kaputt gegangen. Das Lustige ist, ich habe vorhin wirklich intuitiv erstmal versucht, das anzuschalten und zu gucken, ob nach Akku drauf ist, weil das ist man ja so von diesen Nokia-Telefonen gewöhnt, dass sie gefühlt 5 Jahre irgendwo rumliegen und immer noch Akku haben. Ist leider leer, aber dieses Telefon habe ich ziemlich genau 25 Jahre, also halb so lange, wie es überhaupt das Zeug gibt. Benutze ich nicht mehr, ich benutze inzwischen auch, ne, auch andere Dinge. Aber war auch ein ziemlicher Knochen. Also, ne? Mhm. Nicht ganz, also 20 Zentimeter hat es nicht ganz, da 16 oder so, so groß wie das. Ja, das ist mein neues Telefon, ist größer sogar. Aber schon schwer und man konnte wirklich nichts anderes als telefonieren. Wie viel Kontakte ich speichern konnte, weiß ich nicht mehr. Werde ich nachher wieder in die Vitrine tun, funktioniert, glaube ich, auch nicht mehr. Also würde ich auch nicht mehr telefonieren mit wollen, nee, nicht unbedingt. Aber ja, 1998, glaube ich, gekauft. Und noch, ach ja, ganz wichtig, ich habe noch die gleiche Handynummer. Ist ja auch nicht so üblich. Ja, die meisten Leute wechseln diese Handynummern ja irgendwie durch. Also das Telefon konnte man mit der gleichen Handynummer erreichen wie dieses hier. Das ist tatsächlich ungewöhnlich, glaube ich.
Ja. Das glaube ich auch.
Begleitet mich quasi mein halbes Leben.
Ja, dann wäre ich wahrscheinlich die Nächste, die das zweitälteste Handy hatte. Aber ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich hätte nur ein Bild, was ich auch noch mal hier kurz zeigen kann. Das ist
ein kleines. Das A52 ist das, ne?
Das Siemens A52, das war mein erstes Handy. Ich glaube, so 2003 hatte ich das.
Sehr ähnliches hatte ich tatsächlich auch.
Ja, also das war winzig. Es war winzig, es war irgendwie so klein.
Die Tasten waren da sehr fummelig, fand ich. Aber gut, heute sind die Tasten so winzig, man findet sie gar nicht mehr. Entschuldigung, ein schlechter Witz, ich weiß.
Genau. Und dann, Marc, zeig du doch mal, was dein erstes Handy war.
Also als Vorwarnung, ich hatte erst sehr spät mein erstes Handy, ich glaube mit 16. Es hatte schon ein Display, ein Touchding.
Ein Display? Ich wollte sagen, Display hatte ich auch.
ein Touch-Display. Es ist ein LG Arena, das ungefähr das schlechteste Betriebssystem hatte, das ich jemals zu Gesicht bekam. Also es konnte ungefähr nichts. Außer anrufen, SMS schreiben und Bilder aufnehmen. Es ging so weit, also es gab, weil es ein eigenes Betriebssystem war, keine wirklichen Apps, also außer die vorinstalliert waren. Und unter anderem gab es sicher mal eine Taschenlampen-App, also konnte man die Taschenlampe nur nutzen, wenn man dann ein Video aufnehmen wollte. Wenn man dann nachts doch irgendwie mal nach dem einen oder anderen Bier nach Hause kam, dann und das Schlüsselloch finden wollte, dann nur über Umwege.
Was machst du mal für komische Videos? Sehr schön.
Ja, ich hatte bei mir zu Hause, ich habe ja das erste nicht gefunden, aber dieses habe ich noch gefunden.
Guck mal, es hat auch einen Touch.
Ne? Es hat auch Touch, aber es war noch kein Smartphone, wie man ja natürlich sieht.
Das wäre quasi die Alternative zu meinem gewesen. Also ich hatte die Wahl zwischen den beiden.
Ah, ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das für eins ist tatsächlich, leider. Es steht, glaube ich, nicht drauf.
Steht gar nichts drauf?
Nee, nur Nokia.
Immerhin. Immerhin Nokia.
Ja, da hatte ich eine Pink-Phase. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich so
damals,
2010
als du noch
oder so gekauft.
Lilly-Fee.
Ihr müsst dann auch so 13 Jahre alt sein.
Ja, das kommt hin. Ja. Und dann habe ich noch mein erstes iPhone, das iPhone 4. Das habe ich noch mit dabei. Aber das ist ja jetzt gar nicht. Ist auch schon iPhone über 10 Jahre alt.
2011 oder so gewesen sein, grob, ne? Oder? Genau. Ja, am Anfang war die Zählung so anders. Danach konnte man ja relativ gut jahresweise durchzählen. Aber am Anfang ging das ja noch so ein bisschen.
Ja, ich glaube, ich habe es 2011 oder 2012 gekauft. Genau.
Und du hast es noch.
So.
Ich habe es noch. Das funktioniert auch noch.
Oder bei die Fische, wer hat ein Windows-Phone?
Meine Mama.
Ich hatte auch eins. Ich fand das cool.
Ich hatte auch eins. Ich weiß aber gar nicht mehr, was. Das war ein SDA, waren die das? Waren das die Telekom SDA? Ich weiß gar nicht, das war von wem das eigentlich hergestellt wurde. Ich bilde mir ein, das war ein Windows-Phone.
Aber die hießen einfach Windows-Phone, oder?
Ja, es ging ja immer hin und her. Ach so, warte, es gab erst. Oh, ich weiß nicht mehr. Microsoft hat da irgendwie mal hin und her gewechselt. Zwischen Windows Phone und, wie hieß denn das andere, das Mobilsystem? Es hieß irgendwie anders zuerst. Und dann haben sie es umbenannt. Aber ja, sowas hatte ich durchaus auch. Damit konnte man WAP benutzen. Das war auch ganz großartig.
Also keiner jemals fand Windows Phone cool. Die waren halt nur viel zu spät und alles. Aber also ich hatte ein Lumia 920 und ich glaube ein Lumia 930. Ich war mit beiden sehr zufrieden.
Nee, stimmt, meins war dann noch tatsächlich mit Windows CE drauf, ne? Genau. Und das, was du jetzt meinst, dass so dieses echte Windows Phone, das so ein bisschen aussah wie das Betriebssystem von dem, wie hieß der iPod-Konkurrent?
Windows 8.
Ja, Windows 8, aber wie hieß denn dieser, das war doch abgekupfert von dem eigenen MP3-Player. Wie hieß denn der? Mein Gott. Ich wusste es mal. Chat zur Hilfe bitte. Wie hieß Microsofts iPod-Konkurrent? Der sah ganz cool aus. Da hat Microsoft angefangen, eigene Hardware. Zune, danke. Ja, richtig. Chlorophyllius hat es gesagt zuerst. Winamp, sehr schön. Der Microsoft Zune war das. Der sah ganz cool aus und darauf, auf der Basis und dem GUI haben sie quasi das Windows 8-Kachelzeug gebaut und eben auch das Windows Phone darauf aufgesetzt. Damals hat alles nicht funktioniert. Aber sah ganz schön
aus. Weil da alles viel zu spät.
Ja, war definitiv zu spät.
Und die hatten ja auch irgendwie super wenige Apps nur, die funktioniert haben auf diesem Ding, ne? Das konntest du ja gar nicht richtig benutzen.
Ach, nein. Also ich hatte alles, was ich gebraucht habe. Also,
ja, okay.
Aber ich bin vielleicht auch nicht so ein Power-User.
Sehr schön. Wo ist Sheldon? Der erklärt dir sogar, wie so der Zoom besser ist. Genau.
Ja, das ist ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit unserer privaten Handys. Was waren denn dann eure ersten Smartphones? Wisst ihr das noch?
Puh. Oh ja, weiß ich noch. Darüber lachen gleich wieder alle. Das darf ich, kann ich nicht erzählen.
Ach komm.
Also ich wollte kein, also ich war kein Android-Fan zu dem Zeitpunkt. Das fand ich alles noch fürchterlich. Das hat sich dann irgendwann gebessert. Mein jetziges ist Android. iPhone wollte ich nicht. Also habe ich bis, glaube ich, 2009 gewartet und habe mir ein Palm Pre gekauft. Also Palm, ihr erinnert euch noch vielleicht, die PDAs. Und Palm hat einen neuen Anlauf dann gemacht später und dann gab es das Palm Pre. Das war quasi ein sehr, sehr innovatives, fast nur auf Webtechnik aufsetzendes System von Palm. Fand ich sehr cool, ist auch vieles heute abgekupfert. Die Multitasking-Ansichten und so, die es auf dem iPhone gibt, sind schon sehr ähnlich. Teilweise war halt sehr langsam und hatte noch zusätzlich eine Hardware-Tastatur. Eine sehr, sehr winzige übrigens auch. Hätte ich auch mit runterbringen können, aber ich wusste nicht, dass das relevant wird. Ist dann von HP gekauft worden und dann hat HP auch gemerkt, wir haben keine Chance, dann haben sie alles verscherbelt. Dann gab es ganz viele HP Touchpads, also es waren halt so iPad-Klone und eben auch diese Palm Pre haben sie dann auf den Markt geschleudert. Aber ich fand's cool, finde es immer auch schön, gibt es jetzt nur noch in LG-Fernsehern. Frag nicht warum. WebOS hieß das System da drauf. Entschuldigung, bin fertig. Und ihr so?
Marc, was war deins?
Ich glaube, mein erstes war tatsächlich das Lumia 920. Also das Windows Phone, das besagte.
Okay. Ja, bei mir war es halt das iPhone 4. Das ich euch ja schon gezeigt habe.
Dann bin ich irgendwann
habe.
bei den Pixel-Smartphones gelandet von Google.
Ja, im Chat, da kann ich jetzt leider nicht alles irgendwie vorlesen, wer was wie welches Handy hatte. Wen das interessiert, kann gerne den Chat nochmal durchlesen. Ja, da sind bestimmt auch ein paar Chats dabei.
Wir vermissen alle BlackBerry, alles zusammen.
Okay. Naja.
Niemand sagt, dass BlackBerry, dass es schade ist, dass es BlackBerry nicht mehr gibt. Das ist übrigens besonders witzig, jetzt,
doch,
wenn man
Chat,
das so sagt.
Doch.
Ja, eben, darum sage ich, aber niemand sagt das, weil niemand ist der Chatname. Niemand sagt, dass es traurig ist.
Ich hatte noch nie ein BlackBerry in der Hand. War das so toll?
Fanden einige. Manche waren ja große, es waren ja die Stärke war ja die gute Hardware-Tastatur, also wirklich, ne, also nicht.
Was
nicht
ist denn
P9.
Eine Hardware? Was ist
ja schön, eine echte Tasten, also eine vollständige Tastatur, alphanumerische Tastatur. Okay. Nicht nur hier sowas, ne, nicht nur diese hier, sondern wirklich ein ganzes Alphabet und Querz,
ja.
Wie auch immer, Tasten.
Okay.
Das fand man hier toll, weil man damit schneller war. Genau.
Okay, ja, spannend. Wie gesagt, wer nochmal irgendwie in Nostalgie schwelgen möchte, der kann sich nochmal im Chat die verschiedenen Handys durchgucken, die alle Leute hatten. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik über.
Die Quizfragen der Woche.
So, da geht es heute um Matrix. Letzten Freitag hatten wir nämlich dieses Matrix-Quiz, weil der erste Film am Freitag seinen 24. Geburtstag feierte. Marc hat das Quiz leider selbst gemacht, deshalb muss er sich jetzt vielleicht so ein bisschen zurückhalten bei den Antworten. Also, no pressure auf heute.
Top. Irgendwann drehen wir den Spieß rum und dann fragen wir dich, Anna.
Ja, dann musst du auch moderieren.
Dann musst du, okay, machen wir mal. Wir drehen irgendwann mal um. Selbstschuld, hast du davon.
Oh, schauen wir mal. Jetzt bist du aber erstmal dran mit der ersten Frage. Wie hoch war denn das Budget für die Produktion des ersten Matrix-Films? $63 Millionen, $100 Millionen, $120 Millionen oder $143 Millionen?
Ich würde jetzt mal sagen, und das letzte Mal sind noch die Antworten eingeblendet worden.
Ja, die sind diesmal sind die so lang, dass es nicht mehr reingepasst hat.
Ich würde jetzt sagen $63 Millionen. Der war bestimmt noch nicht so teuer und die anderen direkt über 100 Millionen kommt mir sehr viel vor. Marc grinst schon so viel sagend, ist bestimmt falsch.
Marc kann ruhig auflösen.
Ja, das ist richtig.
Ah, puh, okay, wenigstens.
Da war quasi noch extra die Chance geben, dass man am Anfang noch was richtig errät.
Okay, zweite Frage. Mal gucken, ob du da auch richtig rätst. Mhm. Welchen Effekt hat denn die blaue Pille, die Morpheus Neo anbietet?
Oh nein.
Neo wacht in seinem Bett auf, ohne Erinnerung an die Matrix. Neo erwacht in der echten Welt, hat keinen Effekt. Oder Neo wird seine Kopfschmerzen los.
Die blaue und die rote Pille, ne? Ja, ja. Das erste, er erwacht ohne Erinnerung.
In seinem Bett auf, ohne Erinnerung an die Matrix. Das ist dein Tipp?
Ja.
Marc, Auflösung?
Echt?
Stimmt auch.
Ja. Oh, ja, okay. Ja.
Puh. Die rote wäre gewesen, dass er, also ist gewesen, dass der einfach weitermacht.
Okay. So, und dann auch schon die dritte Frage, dann hast du es überstanden.
Ey, komm, so schlecht kann es gar nicht mehr werden, ne?
Ist eine Easter Egg-Frage, ja. 2 von 3 auf jeden Fall schon mal richtig.
Oh, die hat Marc mir eben schon angedroht.
Ach was. Okay, was referenziert Neos Apartment Nummer 101? Den Folterraum 101 aus George Orwells 1984, das Fortbestehen verschiedener Matrix-Iterationen seit 101 Jahren, 101 Dalmatiner, weil in der Wohnung ist ein Dalmatiner-Bild zu sehen. Nee, oder never. Anderson, also Neo, ist der 101. Neo.
Nee, ist ja nicht der erste Neo. Also war das nicht die Geschichte? Ich bin unsicher gerade. Was war das allererste?
Den Folterraum 101 aus George Orwells 1984.
Klingt gut, finde ich. Nee, ich nehme den. Ich finde, das klingt gut. Das passt so zur Matrix irgendwie. So, das ist eh alles Folter.
Auch das ist korrekt. Ich glaube, Neo, also der Neo, den wir kennen, ist, glaube ich, der 7. Neo.
Ach, verdammt.
Ich glaube, irgendwie sowas um den Dreh war es im Film. Also es wurde irgendwann aufgelöst, dass es schon sind es Spoiler, aber also wer jetzt noch Matrix nicht gesehen hat, der hat auch irgendwie selbst verloren. es wurde dann irgendwann aufgelöst, dass quasi das ganze Ding immer mal wieder alle paar Jahre, 30 Jahre, keine Ahnung, wie viele Jahre das sind, resettet wird quasi. Und dann haben sie immer quasi diesen einen Helden und dann scheitert dieser Held und dann wird alles nochmal auf Null gesetzt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, schon länger her.
Oh, okay.
Aber tatsächlich, der Raum 101 in 1984 ist dieser Folterraum. Da wird ein Mann eingetrichtert, dass 2 plus 2 5 wäre. 5 ist übrigens, wie rum war das? Ich glaube, binär für 5. Also 101 binär gleich 5. Und wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, Trinity ganz am Anfang war in einem Raum 303 und in dem Buch 1984 auf Seite 303 wird dieser Folterraum, glaube ich, das erste Mal erwähnt.
Oh je, okay.
Da muss das man aber schon ganz schöner Experte sein.
So weit wollte ich das nicht treiben.
Cool.
Ja, Volker.
Ich habe vielleicht ein bisschen vorgegoogelt, bevor ich das Quiz erstellt habe.
Ah, ja. Glaube ich nicht. Ich dachte, du hättest ChatGPT gefragt vielleicht. Kann man ja auch machen. Und dann falsche Antworten geben lassen. Das ist besonders
Der Chat referenziert dir gerade nochmal unser voriges Thema, das Handy, das Matrix-Phone.
Ah, ja, sehr schön. Nee, da habe ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, muss ich zugeben.
Abgeräumt. Leider gibt es nichts zu gewinnen, aber du hast volle Punktzahl.
Immerhin.
Kann sein, dass
immerhin.
Du immer die richtige Antwort als erstes genannt hast?
Ja. Den Eindruck hatte ich zum Schluss tatsächlich. Das war ein bisschen Teil meines Tipps. Nicht nur, dass ich den Eindruck hatte, dass es das sein könnte, sondern eben auch diese Foltergeschichte.
Das war ein Versehen. Also ich habe einfach abgeschrieben, wie es mir halt vom Quiz rausgespuckt wurde. Nur beim ersten habe ich sortiert, weil ich dachte, es ist einfacher, wenn wir die Antworten nicht einblenden, dass ich es dann in der Reihenfolge mache.
Ah, guck. Ja, ja.
Da wollte ich nur nett sein. Ja, das habe ich nicht extra so sortiert.
Aber erst bei der dritten Frage ist es mir aufgefallen, dass es vielleicht so sein könnte. Das hat mir ein bisschen geholfen.
Aber das war keine Absicht. Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich habe dann auch noch andere Sachen über die Matrix übrigens gelernt letztens. Irgendwie die Farbgebung und so. Grünstich, Blaustich, Gelbstich. Total spannend, wenn man darauf achtet. Ich empfehle ja nur, den ersten Film zu gucken.
Okay. Vielleicht machen wir da nochmal, können wir ja nochmal drüber sprechen, ein andermal.
Genau. Wir machen mal eine Watch-Party.
Ich fahre noch auf das Crossover zu John Wick.
Ah ja, das ist auch witzig.
Wie soll denn das gehen? Das ist doch der gleiche.
Es gab ja mal die Theorie, ist der gleiche Schauspieler, also Keanu Reeves. Und von beiden Filmen, der vierte Teil sollte ursprünglich am selben Tag erscheinen, also John Wick 4 und Matrix 4. Aber das hat dann alles sich hingehauen und dann waren auch irgendwie alle Theorien dann doch nicht mehr so ganz schlüssig.
Okay.
Wobei man eine Menge Fantasie dafür gebraucht hat.
Wahrscheinlich. Ich habe John Wick letztens gesehen, den vierten, und ich möchte einmal kurz kundtun, es war der schlechteste Film, den ich je gesehen habe.
Oh, cool.
Und damit beenden wir nun die heiße Show, bevor da noch eine Diskussion entsteht.
Weil manche sagen, es wäre der beste Actionfilm aller Zeiten, habe ich auch gehört. Das ist lustig. Das sind ja sehr, sehr widersprüchliche Aussagen.
Es war einfach cool. Nur brutal.
Und das ist auf IMDb ist ja richtig gut bewertet.
Ja, habe ich auch gesehen. Was ist da los, Anna? Das kann nicht sein. Das
war Anna, tut dir nicht richtig schlimm. Ich fand auch Dune furchtbar.
Ja,
andere fanden ihn auch super. Jetzt geht's ja mal los, ey. Ja, hast du auch irgendeinen Film, den alle gut finden, den du doof findest? Dann können wir übrigens alle uns so nachher dissen lassen.
Und?
Also ich habe Dune alles gelesen und dann die Verfilmung fand ich super.
Okay. Na gut, dann du eben nicht.
Du bist raus.
So, dann bedanke ich mich aber bei euch beiden für die heutige Sendung und natürlich auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern, auch für eure fleißigen Kommentare wieder. Wir wünschen euch frohe Ostertage und dann hören wir uns nächste Woche wieder ganz normal am Donnerstag um 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.